Hallo und herzlich willkommen zu unserer Juni-Ausgabe von Adam Online Audio. Sommer, Sonne, Ferien, entspannen, auf Reisen gehen. Das ist unser Thema für die heutige Ausgabe. Und dazu begleiten wir Adam Online Chefredakteur Emmerich Adam auf eine Reise mit 50 Männern in die USA. Dazu gibt es noch Beiträge von unserer Eva Online und Tipps, wie man beim Kauf von Autos Geld sparen kann. Wer in den Ferien mehr entdecken will als nur ferne Länder und schöne Landschaften, den lädt Reinhold Reck ein zu einer Begegnung mit den Psalmen. Mein Name ist Peter Müller, ich werde Sie wie immer durch diese Ausgabe begleiten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Mit 50 Männern war Chefredakteur Emmerich Adam Anfang Mai auf einer Reise nach Colorado in den USA.
Hallo, wir sind hier kurz vor dem Abflug in die USA. Fragen wir doch mal hier in die Runde rein, wie es den Männern kurz vorm Abflug geht. Wie ist hier die Stimmung? Raimund, wie geht's dir kurz vorm Abflug in die USA?
Ich bin bedrückt.
Bedrückt, aha.
Ja.
Aber er schaut nicht bedrückt aus, wenn er das sagt. Wie geht's den anderen?
Gut, gelassen.
Sehr gut. Müde.
Müde.
Ja, müde, das ist ein Argument.
Okay.
Über Zwischenstopp in Chicago fliegt die Gruppe von 50 Männern bis nach Colorado.
So, inzwischen befinde ich mich in der Luft, bereits über dem Atlantik. Der Flug verläuft gut. Das Wetter ist wunderbar. Die Aussicht ist schön. Was will man mehr?
Und dann Ankunft in Amerika.
Wir sind in Denver angekommen. Nach einer Flugzeit von insgesamt 12,5 Stunden ab Frankfurt.
Und nach viel Fliegen gab es nur eins, was noch schöner sein konnte. Busfahren.
Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich hier auf der Ranch. Es ist jetzt 1.25 Uhr. Wir sind also circa 20 Stunden jetzt unterwegs gewesen. Endlich ist es geschafft.
In Colorado fand eine Freizeit statt für große und für kleine Männer.
Der Jüngste sitzt hier gerade mir gegenüber. Marcel, 13 Jahre. Und wie ist es für dich hier mit so vielen, doch wesentlich älteren Männern hier zusammen zu sein?
Also mir macht das gar nichts aus, hier mit älteren Männern zu sein. Also mir macht das ja richtig viel Spaß.
Das finde ich toll. Also hier haben wir ein praktisches Beispiel, wie doch die Generationen wirklich zusammenkommen können. Kannst du vielleicht so ein paar Sachen nennen, die du vielleicht auch gemacht hast oder so, wo du sagen würdest, das fand ich besonders cool?
Also zum Beispiel das Angeln hat mir Spaß gemacht oder hier das am Lagerfeuer sitzen, diesen blauen Quad da durch die Gegend fahren, das macht auch Spaß.
Wie ist es für dich hier diese doch relativ vielen und langen Vorträge mit anzuhören?
Also man lernt dadurch auch was.
Okay, vielen Dank Marcel.
Bitte.
Eingeladen zu dieser Freizeit hat das christliche Männertraining Deutschland. Chefredakteur Emmerich Adam hat die Gunst der Stunde genutzt und mit dem Leiter der Männerarbeit, Rainer Osterloh, gesprochen.
Ich sitze hier neben Rainer Osterloh, dem Leiter des CMTs, des christlichen Männertrainings in Deutschland. Wir befinden uns hier gerade in Colorado am Fuße der Rocky Mountains. Die erste Frage an dich, Rainer, was ist die Vorgeschichte von diesem Colorado-Einsatz? Wie kam es überhaupt dazu?
Also ich bin im letzten Jahr hier zu Besuch gewesen und habe verschiedene Männer besucht, die ich persönlich kenne. Und bin also auch dann hier auf diese Ranch eingeladen worden. Beim Abendessen fiel dem Besitzer dieser Ranch einfach so der Gedanke, der kam ihm ganz tief in sein Herz und erzählte uns von sich und seinem Leben und sagte, ob das nicht etwas für deutsche Männer hier etwas wäre und hol doch 50 deutsche Männer hier rüber.
Was sind aus deiner ganz subjektiven Sicht die Highlights dieser 10 Tage oder die bisherigen Highlights auch oder die vielleicht noch kommen werden aus deiner Sicht?
Also dass Männer zusammenkommen, dass Männer dieses Klischeehafte durchbrechen können und man doch erleben kann, dass Männer Gefühle zeigen können, dass Männer miteinander reden können, dass Männer austauschen können, dass Männer nicht nur oberflächlich sind, sondern sie können einfach tiefe, eingehende Gespräche miteinander führen. Und das ist für mich immer wieder ein Highlight.
Gibt es für dich so ein paar konkrete Punkte jetzt in den Tagen oder konkrete Erlebnisse, wo du sagen würdest, das waren beeindruckende Highlights, da ist was Besonderes geschehen?
Also das tiefste Erlebnis ist für mich immer wieder, auch hier wieder zu sehen, wie Männerherzen angesprochen werden von Vaterschaft, dass sie Berührung erfahren im Bereich ihrer Defizite, die sie von ihren Vätern haben und erleben, wie Gott Vater an ihnen handelt. Das ist für mich etwas sehr Tiefgehendes, auch heute bzw. hier in diesen Tagen wieder.
Jetzt ist es ja so, wenn ich an den Hauptreferenten hier denke, Dan Schäffer, dass das ja so eine Art Kooperation ist, so eine gemeinsame Veranstaltung zwischen CMT auf der einen Seite und der christlichen Männerarbeit Building Brothers auf der anderen Seite. Wie kam es zu diesem Schulterschluss zwischen Building Brothers und CMT?
Sie kam auf jeden Fall erstmal über eine ganz tiefe persönliche Beziehung zwischen mir und Dan Schäfer, wo ich einfach auf der Suche nach weiterer Entwicklung in mir und in meiner Persönlichkeit ihn gefunden habe, ihn wieder mal ganz neu auch angesprochen habe, weil ich ihn aus der Zeit der Promise Keeper Bewegung also auch kenne. Und aus dieser persönlichen Begegnung ist auch eine Kooperation geworden, wo wir uns gegenseitig auch befruchten.
Wo würdest du die Anknüpfungspunkte sehen zwischen CMT und Building Brothers? Das ist ja nicht völlig deckungsgleich.
Also unsere bisherige Arbeit von CMT spricht ja den Mann einfach auch sehr an und berührt ihn auch und bringt ihn weiter und baut ihn auf, holt ihn heraus aus Lethargie und Müdigkeiten und solchen Dingen. Und wir haben einfach gemerkt und waren so auf der Suche nach etwas, was die Männer dann nach so einem Kurs einfach begleitet und sie sozusagen, dass das nicht irgendwie verpufft, was sie gehört haben und erlebt haben, sondern dass es einfach weitergeht und so eine Art geistlichen Wachstumspfad in die Gemeinde hinein gibt. Und das ist dann für uns diese Building Brother Arbeit, spricht genau diesen Part an. Sie hilft uns auch an der Stelle, auch für Deutschland zu überlegen, wie können wir das, was uns hier gesagt wird, was hier gut läuft, auch in die Gemeinde hinein, auch für Deutschland umsetzen, dass Männer einen geistlichen Wachstumspfad in der Gemeinde finden.
Du hast es gerade kurz angesprochen, dass CMT es auch als eine ihrer Aufgaben ansieht, das, was Building Brothers bereits erarbeitet hat für den amerikanischen Raum, das für den deutschen Raum weiter zu vermitteln. In welcher Form ist das angedacht oder was habt ihr da für Ideen, wie das geschehen könnte, also das zu transportieren nach Deutschland auf die deutschen Verhältnisse?
Also wir möchten auf jeden Fall ganz eng mit der Gemeinde oder den Gemeinden zusammenarbeiten, vor Ort natürlich der Gemeinde dann, wo etwas angeboten wird, und möchten eigentlich Gemeinden unterstützen darin, so einen Weg innerhalb der Gemeinde für Männer aufzubauen. Und dazu können Seminare dienen, dazu können Beziehungen dienen, dazu können Wochenenden dienen. So in dieser Form denken wir, könnte das laufen.
Inwieweit verändert sich durch diese Kooperation mit Building Brothers etwas an der Vision oder der Praxis von CMT? Es ist ja, so wie ich dich verstanden habe, ist das, was Building Brothers macht, ja so eine Art Erweiterung auch von dem, was CMT macht. Würdest du sagen, dass sich dadurch etwas verändert bei CMT?
Also es wird die CMT-Arbeit ergänzen. Also es ist so ein fehlender Baustein, der also jetzt damit hinzukommt und uns helfen kann, Möglichkeiten schaffen, dass Männer, wenn sie von einem normalen CMT-Kursus jetzt kommen, dass sie innerhalb der Gemeinde dann einen Weg finden, weiter in so eine geistliche Reife zu bringen.
Machen Autos arm? Diese Frage stellt sich Daniel Zabel. Er ist Grafiker und überzeugter Gebrauchtwagenfahrer. Frage: Wann kaufte der durchschnittliche Millionär zuletzt einen Neuwagen? A. Vor 17 Wochen. B. Vor 17 Monaten. C. Vor 17 Jahren. Die Antwort lautet C. Vor 17 Jahren. Während einer mehrjährigen Studie stellte der amerikanische Autor Dr. Thomas Stanley fest, dass reiche Menschen in der Regel Autos fahren, die mindestens 2 Jahre alt sind. Sie würden damit den stärksten Wertverlust vermeiden. Schuldnerberater Dave Ramsey rechnet vor: Wer im Laufe seines Arbeitslebens auf Autozahlungen verzichtet, sprich Gebrauchtwagen fährt, und dafür jeden Monat das Geld anlegt, der geht als Millionär in Rente. In seinem Buch Weniger Arbeit, mehr Leben bezeichnet der Geschäftsmann Hajo Neu Autos als eine der größten Kostenverursacher, deren Finanzierung häufig nicht weniger als 4 Arbeitstage im Monat verursachten. Wahrscheinlich mehr Zeit, als viele Väter mit ihren Kindern verbrächten. Reinhold Reck ist Diplom-Theologe, arbeitet als freiberuflicher Organisationsberater, Coach und Supervisor. Er ist Mitarbeiter am Institut für Theologische und Pastorale Fortbildung in Freising. Der folgende Beitrag erscheint in der aktuellen Ausgabe von Adam Online 11. Wie ich die Psalmen neu entdeckte. Mit den Psalmen bin ich vertraut, seit ich damals als Jurastudent die Bibel für mich entdeckte. Diese uralten Lieder haben mich dann auf vielfältige Weise begleitet. Beim persönlichen Lesen, im Gottesdienst, in Exerzitien. Manche der Psalmen, zum Beispiel der 139., wurden mir bald zu treuen Weggefährten. Tröstend, mahnend, ermutigend. Dennoch habe ich diese geistliche Schatzkammer in den letzten Jahren noch einmal neu entdeckt. Es waren kleine Impulse von außen. Ein Seminarleiter, der sein Psalmbüchlein als ständigen Begleiter mit sich führte. Bearbeitet, voll von persönlichen Notizen. Dann ein Bibelprofessor, der auf unerhörte Weise die Leidenschaft und Tiefe, die Vielfalt und die Struktur des Psalters zu erschließen wusste. Schließlich eine Psalmenausgabe, die neu in den Handel kam, der Münster-Schwarzacher Psalter. Gut übersetzt, handlich, fadengeheftet und mit Platz für Notizen. Dieser Psalter geht seither mit mir, ist mehrfach gelesen, bearbeitet, kommentiert. Es war aber auch eine innere Entwicklung, die mich neu für die Psalmen geöffnet hat. Denn wenn ich frage, was diese 150 Lieder, Gebete und Gedichte verbindet, dann ist es die persönliche Auseinandersetzung des Menschen in seinen unterschiedlichen Lebenslagen mit Gott. Leidenschaftlich, emotional, existenziell. Was die biblischen Schriften vielfältig bezeugen, das ist in den Psalmen einzigartig verdichtet. Die Lust an Gott und seiner Sache. Der Anruf Gottes in Freude und Erregung, im Kampf und im Jubel, in Verzweiflung und Hoffnung, in der Einsamkeit und im Fest. Das Ringen um Recht und Gerechtigkeit. Die Sehnsucht nach Gnade und Barmherzigkeit. Die Erfahrung von Gottes Ferne und Gottes Nähe. Allerdings stoße ich auch auf Stellen, die mir gegen den Strich gehen. Dann hilft es mir, wenn ich mir bewusst mache, aus welcher Perspektive ich den Psalm lese. Als Gerechter oder als Frevler? Als Kläger oder Beklagter? Als Beter oder als Hörer, als Zeitgenosse oder mit mehr als 2000 Jahren Abstand? Oder betrachte ich zum Beispiel mit Psalm 22 die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz? Und dann stolpere ich über das Gottesbild. Welch schreckliche Dinge werden da zum Teil von Gott erwartet, erhofft, erbeten? Psalm 79, Vers 6 und 12, Psalm 83, Vers 10 bis 12, ganz extrem, Psalm 58, Vers 7 bis 11. Kann ich so beten? Will ich daran mein eigenes Beten formen? Nein, hier brauche ich andere Zugänge. Hier höre ich den Schrei der Unterdrückten, den Zorn der Entrechteten, die Verzweiflung der Marginalisierten. Höre ihr Schreien zu Jahwe, dem Gott, der sein Volk aus der Knechtschaft in das Land der Freiheit geführt hat. Damit ist auch das Ringen um Gott und die Götter benannt. Wie der Bibel überhaupt, ist im Psalmen das Wort Gott nicht einfach selbstverständlich. Gottes Unterscheidung tut Not. Und die ist bis heute nicht einfach mit Gottes Namen zu leisten. Sie muss inhaltlich bestimmt werden, nicht darauf, ob wir Gott, Dieu oder Allah sagen. Allah bedeutet übrigens nichts anderes als das arabische Wort für Gott. Auch arabische Christen verwenden es, wenn sie Gott sagen. Oder in der hebräischen Bibel El oder Elohim, Yahweh oder Adonai. Zentral ist die Frage, was denn Gott Israels, was Yahweh von anderen Göttern unterscheidet. Aber dazu mehr zum Beispiel im Psalm 82. Psalm 82. Gott steht auf in der Versammlung der Götter. In ihrer Mitte verkündet er das Urteil. Wie lange wollt ihr noch das Recht verdrehen und für die Schuldigen Partei ergreifen? Verteidigt die Armen und die Waisenkinder. Sorgt für das Recht der Wehrlosen und Unterdrückten. Befreit die Entrechteten und Schwachen. Reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker. Aber ihr seht nichts und ihr versteht nichts. Hilflos tappt ihr in der Dunkelheit umher und die Fundamente der Erde geraten ins Wanken. Ich habe zwar gesagt, ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr, Söhne des Höchsten, doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt gejagt. Greif ein, Gott, regiere die Welt, denn dir gehören alle Völker. Das war Psalm 82 nach der Gute-Nachricht-Übersetzung.
Eva online. Frei? Zeit? Endlich. Ich freue mich seit Tagen darauf. Ach was, seit Wochen. Wenn nicht gar seit Monaten. Seit Jahren. Naja, das ist übertrieben. Aber ich freue mich seit Langem auf diesen Urlaub. Denn ich habe Pläne für diese paar freien Tage. Der Garten schießt und sprießt und mit ihm das angebliche Unkraut. Dem muss ein Ende bereitet werden. Mit Rasenmäher, Trimmer und Hacke bewaffnet, werde ich gegen Brennnesseln und Co. im wahrsten Sinne des Wortes ins Feld ziehen. Anschließend jäte ich gleich weiter, unseren Hund. Wie ein Schaf wird er gewendet und gedreht und seines verfilzten Winterfells entledigt. Danach ist die Bude voller Haare, also ist Putzen angesagt, vor allem die Fenster. Wände werden neu gestrichen, alte Löcher mit Spachtelmasse verklebt und neue Löcher mit frischen Dübeln versorgt. Ich liebe meine Bohrmaschine. Und wenn das alles erledigt ist, besuchen wir eine Kunstausstellung, fahren in die nächste Großstadt und essen in einem neuen Restaurant. Perfekt, so sieht mein Plan aus. Das sind freie Tage. Mein Mann lächelt mich mitleidig an. Für ihn sind diese Tage wirklich frei. Frei von Verpflichtungen, frei von Plänen. Er tut nur, wozu er Lust hat. Und ich? Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich alles in diese Zeitspanne gestopft, was im Alltag keinen Platz mehr fand. Trotzdem freue ich mich darauf und bin am ersten freien Tag so müde, dass ich erst einmal gar nichts tue. Die nächsten Tage regnet es und der Garten sprießt ohne mich weiter. Der Kampf ist fürs Erste abgesagt. Unser Hund lässt sich bereitwillig den Rücken rasieren, an Beinen, Schwanz und Kopf, ist er aber zu sensibel. Heimlich schneide ich ihm im Schlaf ein Bein kahl. Seitdem ist der Hund in meiner Nähe sehr wachsam und läuft mit dreibeinigen Büscheln schon beim Anblick der Schere davon. Einzelne Haare und Fellteile kleben auf dem Sofa, die Farbe steht ungenutzt im Schuppen, genauso wie meine heißgeliebte Bohrmaschine. Heute ist mein letzter freier Tag und wir waren weder in der Kunstausstellung, noch haben wir dieses neue Restaurant getestet. Sie hat mich eiskalt erwischt. Die Frühjahrsmüdigkeit. Alles ist schwergängig, meine Gedanken unkontrolliert und unkoordiniert. Ich liege auf dem Sofa und konsumiere. Filme, die ich schon lange sehen wollte, Bücher, die seit langem auf mich warten, Berge von Zeitschriften, Musik. Das Sofa und ich bilden eine Symbiose, bis in die Puppen. Ich liege und schlafe bis Mittag. Endlich. Alles bleibt liegen, am meisten ich. Aber ich fühle mich sauwohl. Ich bin Gott dankbar für diese paar Tage. Endlich verstehe ich den Begriff Urlaub richtig. Ur. Laub. Wie altes Laub segle ich zur Erde und kehre zum Ursprung zurück. Gott hat sich schon was dabei gedacht, als er den 7. Tag zum Ruhetag machte. Und ich hatte gleich 7 davon. Seltsamerweise habe ich meine Schlaftablette, meinen Mann, die ganze Zeit über kaum gesehen. Sonst ist er derjenige, der den Urlaub in vollen Zügen genießt, der die freien Tage wirklich frei auskostet. Neugierig suche ich ihn und glaube es kaum. Er putzt und saugt und wischt das Auto. Das hatte ich in meiner Planung ja völlig vergessen. Schatz, sage ich, wir haben noch einen freien Tag. Lass den Eimer stehen und komm ins Bett. Denn der Herr gibt's den Seinen ja bekanntlich im Schlaf. Nicole Vogel ist Redakteurin und Autorin. Ihr Mann Markus zeichnet die Zeichnungen zu dieser Kolumne. Sie sind zu sehen in der Printausgabe von Adam Online. Weiteres über die beiden erfährt man auf der Homepage www.schänderlein.com.
Tja, und schon sind wir am Ende unserer Juni-Ausgabe von Adam Online Audio. Naja, und wenn wir schon beim Thema Ferien sind, im Juli wird es keine Ausgabe unseres Podcasts geben, da machen wir Ferien. Dafür aber geht's wieder weiter Anfang August mit unserer nächsten Ausgabe. Eine kleine Idee, schicken Sie uns doch eine Ansichtskarte. Irgendwo aus dem Urlaub, von wo auch immer Sie sind, wir freuen uns drüber. Redaktion Adam Online am Alten Friedhof 12 in 35394 Gießen. Vielen Dank. Mein Name ist Peter Müller. Mir bleibt Ihnen hoffentlich noch schöne Ferien zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jahre sind sie nun schon verheiratet und sitzen still nebeneinander in der Bahn. Da steigen zwei Verliebte ein und setzen sich dem alten Paar gegenüber. Zuweilen küsst der junge Mann das Mädchen. Die alte Frau schaut mit leuchtenden Augen zu. Plötzlich flüstert sie zu ihrem Gatten: Das dürftest du auch mal wieder tun. Der aber erwidert erschrocken: Was fällt dir ein? Ich kenne die Frau doch gar nicht.
Diesen Witz spendierte Arno Backhaus. www.arno-backhaus.de